dass vielleicht der Druck und der Leidensdruck nur größer werden muss, leider, ja, damit das nachher da die großen Würfe und die große Veränderung und der Change halt noch passieren darf.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Martin Hürtnagel. Bei jedem Gespräch erhofft man sich Ehrlichkeit. Und nach der ersten Antwort von Martin wusste ich, dass es ein ehrliches Gespräch wird. Als Unternehmensberater, Mentor, Umsetzer, Macher, Potenzialentfalter und Innovator bringt er seine Expertise rund um das Thema nachhaltige Entwicklung in Unternehmen und Organisationen. So entstehen kreative Lösungen und eine positive Veränderung. Und genau darum geht es im Gespräch mit Martin. Wie schaffen wir eine Veränderung? Was sind die kleinsten Dinge, die wir tun müssen? Wie nimmt man alle Menschen mit auf die Reise und vieles mehr? Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Martin Hürtnagel.
Wovor hast du Angst? Ich glaube, dass es mehr Furcht ist als wie Angst. Aber Furcht habe ich eigentlich vor mächtigen und dummen Menschen. Und ein bisschen eben, manchmal fürchte ich mich ein bisschen vor dem, was jetzt kommt, die nächsten Jahre. Was da auf uns zukommt und gleichzeitig aber gibt es mir wieder Kraft und Motivation, mich nur konzentrierter auf das hinzubewegen und mich der Sache zu stellen. Ich mache mir sehr selten Gedanken über Angst und Furcht.
Was bedeutet Dummheit? Also ab wann ist jemand dumm? Gibt ja auch noch die Naivität, aber das ist eine Dummheit, meiner Meinung nach.
Nein, Naivität ist überhaupt nicht dumm. Ist eine sehr gute Frage. Was bedeutet Dummheit? Ich glaube, die Dummheit, die was ich meine, das ist eben, und vor allem vor der, wo ich mich fürchte, ist die was sehr stark auf narzisstisch veranlagten Menschen gelagert ist, oder eben quasi diese soziale Dummheit. Das ist dieses Miteinander und nicht gibt, dass man gegen die Menschheit, gegen die Natur, gegen den Interessen allen Lebendigen arbeitet, nur auf den eigenen kurzfristigen Profit bedacht ist. Ich glaube, das ist keine leichte Frage, aber ich glaube, das ist das, was ich ungefähr so damit meine.
Wann hast du den Zugang dazu gefunden, mit der Gesellschaft zu gehen, also etwas für die Gesellschaft zu tun, für die Natur zu tun, für die Welt zu tun?
Für die Natur, das weiß ich gar nicht so genau, aber für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft, das glaube ich, das hat mir mein Papa vorgelebt. Ja, der hat drei Jobs gehabt und war nachher, glaube ich, noch gleichzeitig bei 5 oder 6 Vereine. Was natürlich sehr stark auf die Kosten der Familie gegangen ist, ja, mit 5 Kindern. Meine Mama war viel mit uns alleine zu Hause. Er war auch da und hat es natürlich auch mit eingebunden, ob es der Schwimmclub war oder irgendwelche anderen Vereine, wo er dann federführend dabei war. Und ich glaube, ich bin so auch in diesen dörflichen Struktur, ich bin in Leutasch aufgewachsen, ich bin so aufgewachsen, eben mit Vereinsleben und mit eben diesen ganzen Vorbildern. Ja. Und habe dann eigentlich, ja, nur im Teenageralter haben wir einen Snowboardverein gegründet, da war ich gleich einmal federführend dabei als Obmann. Und dann, das hat mir bis heute eigentlich geprägt, einen Kulturverein. Sehr ähnlich wie die Kulturbäckerei. Wir haben ein altes Schulhaus okkupiert und haben dann auf verschiedenster Ebene Kulturarbeit geleistet, über Jahre hin. Also dann gibt es nach wie vor nur den Verein. Und das war für mich auch so die Eintrittskarte zur Kunst und Kultur. Und da habe ich ja gespürt, dass das mehr bedeutet, als wir einfach nur für sich selber eine Veranstaltung zu organisieren oder eine Party zu machen, sondern auch quasi für die Gemeinde, für die Kommune da zu sein und da was zu entwickeln.
Hat es damals auch so einen Moment gegeben, wo du aber trotzdem in den Narzissmus oder in die Egomanie verfallen bist?
Ich selber?
Ja.
Nein.
Wie schafft man das?
Weil wir sind ja schon zum Teil egoistische Wesen, weil einfach der Trieb da ist natürlich. Also was können andere für mich tun? Und wir sind ja die ganze Zeit in dieser Bewertungsspirale, wo wir andere abwerten oder anhimmeln. Das hängt ja auch mit dem Ego zusammen. Wie gelingt das, deiner Meinung nach?
Ich glaube, das ist schon bis zu einem gewissen Grad einfach so einfach in der Persönlichkeit veranlagt ist. Und natürlich gibt es einen Opportunismus und natürlich gibt es auch eine egoistische Seite und natürlich schaue ich auch, was springt da für mich heraus. Ja? Aber genauso gibt es einen Anteil, wie kann ich anderen helfen, was hat der auch noch davon, und dieser kollaborative Ansatz, der war eigentlich immer schon da. Ich habe da immer einen Gewinn auch darin gesehen und habe da auch gewonnen durch das. Ich habe gegeben und habe auch bekommen. Und ich glaube, wenn man das so erlebt, dann ist das ganz normal. Und ich kenne sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die was, glaube ich, ähnlich ticken. Ne? Ein paar wenige, wo man dann auch auf eine sehr leidvolle Art und Weise auch draufkommen ist, dass es dann schlussendlich dann nur um einen eigenen Vorteil geht. Ja? Und das dann auch auf eine sehr krasse, massive Art und Weise.
Ne? Wie gelingt dir Vertrauen? Wie kann man dann das Vertrauen noch aufrechterhalten gegenüber anderen Menschen?
Es gibt eben ein paar wenige Menschen, da kann man es nicht mehr aufrechterhalten. Da hat es einen Vertrauensbruch gegeben. Und den das sage ich eigentlich sehr ungern und eigentlich liegt das überhaupt nicht in meinem Naturell, aber da, glaube ich, ist auch nichts mehr zu machen. Das interessiert mich nachher da nicht mehr. Aber das kann ich, glaube ich, da reicht locker. Also es sind 2, 3 Personen. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich immer sehr, es gibt vielleicht ein paar Personen, da muss man vorsichtig sein, da muss man aufpassen, das ist halt, da lehrt dann halt auch das Leben, dass man da, das hat man schon ein bisschen gespürt und da geht man dann lieber ein bisschen weg, aber mit den Menschen, mit den meisten Menschen, mit denen, was ich zu tun habe, glaube ich, kann mich sehr gut aus. Vertrauen ist ein sehr großes Wort, ja. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, wem kann ich wirklich, wirklich vertrauen? Wir werden auch wieder ein paar wenige sein, aber so ein Grundvertrauen, dass ich mich da relativ frei bewegen kann, das ist relativ breit da bei Menschen.
Weil Vertrauen hängt ja auch das Selbstvertrauen zusammen.
Ja.
Wie sehr kannst du dir selbst vertrauen?
Sehr gut. Das ist tatsächlich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht überheblich, aber das ist, glaube ich, schon irgendwie was, von dem man sich sehr zehren kann, dass ich einfach, aber wenn mir gewisse Dinge nicht gelingen und der Erfolg auch manchmal ausbleibt, dann suche ich es eher noch quasi im Außen als bei mir selbst. Ja. Ich bin schon auch sehr selbstkritisch, das schon, aber Vertrauen kann ich mir trotzdem sehr gut. Also ich bin nachher sehr nett mit mir dann auch.
Wie hilfst du heutzutage den Menschen? Welchen Beitrag leistest du?
Welchen Beitrag leiste ich?
Ist ja auch ein großes ja. Wort eigentlich, oder? Eine große Begrifflichkeit wird teilweise auch inflationär benutzt und jeder will ja eigentlich auch einen Beitrag leisten. Mhm. Aber was machst du?
Ich möchte vielleicht nochmal zurückgehen auf deine Frage, eben, also, oder beziehungsweise auf das nochmal kurz eingehen, eben auf diese Natur, wie stehe ich zur Natur? Da gibt es tatsächlich schon auch eine prägende Phase aus meiner Kindheit, weil ich auch zum Teil bei meinen Großeltern, jetzt sind aufgewachsen, bin aber sehr viel dort war und da gab es eine Landwirtschaft und das war immer mein Kindheitstraum, Bauer zu werden und war extrem viel in der Natur und sehr naturverbunden und diese Liebe zu den Tieren und zu diesem ganzen, zu der Natur selber und so weiter, das hat sich schon bis heute mit hineingetragen und das ist auch ein Grund, warum, und das ist jetzt vielleicht die Überleitung, wie ich trage den Beitrag, wie leiste ich den Beitrag heute, eben, dass ich eben dann irgendwann einmal zur Nachhaltigkeit gekommen bin und eben als Nachhaltigkeitsberater in Unternehmen da das alles hineintragen will. Also einerseits diese soziale Seite, aber auch die ökologische Seite da entwickeln will. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Beitrag, dass ich einfach dieses Wirtschaftssystem, das Wirtschaftsdenken da auch ein bisschen mit mit und neu gestalten möchte. Und vor allem auch den Menschen, die was, den arbeitenden Menschen, egal ob es jetzt Führungskräfte sind oder MitarbeiterInnen, da einfach unterstützend als Coach und Berater dabei zu sein.
Wie lehrt man Nachhaltigkeit am besten? Wie gelingt das?
Oh, ja, es ist immer ein sehr großes Wort und sehr überstrapaziert und sehr inflationär behandelt, so dass ich selber manchmal schon gar nicht mehr hören kann. Man redet da von Zukunftsfähigkeit oder von regenerativen Wirtschaften. Nachhaltigkeit lehren, das kann man, ich glaube, da gibt es verschiedene Zugänge. Es gibt die Techniker und die Fakten-Daten-Menschen. Das, was auch sehr wichtig ist, dass man alles misst und das dann auch vergleicht und wie kann man das über Effizienz und Konsistenz sozusagen reduzieren. Suffizienz gehört auch noch dazu, eben quasi weniger, wobei das will man eigentlich nicht so hören. Mein Zugang ist eher das an der Haltung, ja, und auch dieses, dass man ein bisschen weggeht von diesem mechanistischen Weltbild, mehr zum systemischen Weltbild, alles hängt mit allem zusammen. Was habe ich für einen Einfluss? Wie kann ich gestalten? Ja, also es geht da sehr, sehr stark in den Gestaltungsspielraum. Und welche Spielregeln herrschen jetzt vor? Ich habe mich 1997 mit 25 Jahren selbstständig gemacht. Ja. Da waren ganz andere Spielregeln und ganz anderes Verhaltensmuster da, als wir es heute sind. Ja. Also könnte man nicht mehr vorstellen, heute Unternehmen zu gründen, dass ich eben diese ganzen Nachhaltigkeitsaspekte nicht mit einbeziehe. Das wäre für mich unvorstellbar. Weil es halt, und damals waren andere Sachen einfach wichtig. Und damals hat es aber auch sicher schon sehr viele Elemente gegeben, das, was man heute zur Nachhaltigkeit zählen würde. Ja.
Wann fängt denn eigentlich Nachhaltigkeit an? Also, weil du gesagt hast, es ist ja, natürlich, es ist ein Wort, was jeder verwendet, und es gibt ja auch diese Enkelfähigkeit, oder ich glaube, das ist ja auch ein Begriff, der was ab und zu noch fällt. Aber wann fängt eigentlich die Nachhaltigkeit an? Weil jeder hat ja eine, wie du gesagt hast, also alles hängt mit allem zusammen. Das heißt, wenn ich nur eine Sache ändere, eine Handlung am Tag ändere, bin ich ja schon nachhaltiger im Endeffekt. Also, das ist ja quasi schon ein Schritt zur Nachhaltigkeit, aber wo beginnt es deiner Meinung nach?
Natürlich sind die kleinen Schritte und das Bewusstsein sehr wichtig und also ich plädiere ja für das. Wichtig ist, dass man sich einfach mit der Sache einmal auseinandersetzt. Ich glaube, das ist extrem viel schon getan und das muss ja gar nicht mit den eigenen Tun zuerst einmal sein, sondern einfach einmal, wo stehen wir denn überhaupt? Ja? Ich meine, es ist ja gerade, wenn ich denke, in den letzten 3, 4, 5 Jahren, da ist jetzt so viel passiert. Ja? Es ist so viel, was wir vor 5 Jahren, wir müssen vielleicht nur erklären, die 3 Säulen der Nachhaltigkeit, das können jetzt schon alle, ja, Schulkinder will das vielleicht gar nicht sagen, aber im Grunde, ja, ich glaube, mein Sohn mit 9 Jahren hat das schon irgendwie auch begriffen, um was es da geht, ja, im Großen und Ganzen. Aber trotzdem, es geht ja noch viel tiefer, eben diese planetaren Grenzen und so weiter. Wir reden ja immer nur vom Klimawandel, aber es gibt ja 9 planetare Grenzen. Klimawandel ist ja nur eine davon. Also gerade was Biodiversität anbelangt, was Flächenverbräuche anbelangt und so weiter und so fort. Und wenn man sich für das einmal interessiert, wenn man Dokus anschaut, wenn man vielleicht auch anfängt einmal zu googeln und, oder irgendwelche Bücher zu lesen, Podcast zu hören, ja, dann, David, das ist der erste Schritt. Und dann kommt es automatisch. Und dann kann man es ganz gut abgleichen auf das eigene Leben, ob das jetzt auf privater Ebene ist oder eben auf unternehmerischer Ebene. Oder welcher Ebene auch immer. Ich beschäftige mich mittlerweile auch sehr viel mit Zukunft und Zukünfte. Wir haben in Zusammenarbeit mit Impact Hub Tirol ein Future Train, nennt sie das, ein Entwicklungsprogramm für impactorientierte Zukunftsleitbilder sozusagen entwickelt, wo man sich über mehrere Tage Unternehmen sich quasi in Zukunft transferiert, ja, und dann wieder zurückkommt und dann einfach sagt, okay, was haben wir für Auswirkungen? Wie können wir unser Handeln jetzt neu setzen? Und da geht es in erster Linie gar nicht einmal nur um diese klassischen Nachhaltigkeitsthemen, was Ökologie oder Soziale anbelangt, sondern geht es einfach auch sehr viel darum, oder man macht den Raum sehr weit auf, dass man auch quasi eben einen Blick dafür bekommt, wo könnte sich das hinentwickeln? Ist alles natürlich fiktiv, ja. Aber wer kauft unsere Produkte noch? Ja. Welche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden wir in 10, 15 Jahren quasi, wer will bei uns nachher noch arbeiten? Wie könnte sich das hinentwickeln? Ja? Und, aber wenn das noch ganz viele andere Sachen passieren können, wir haben ja gesehen, mit der Pandemie und so weiter, Formel zack, kommt ganz was Krasses daher und alle Pläne kann man über den Haufen schmeißen, aber trotzdem, glaube ich, macht es Sinn, sich mit der Zukunft und Zukunft halt auseinanderzusetzen. Und das ist für mich, glaube ich, nachher noch viel effizienter und deeper, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, als wenn einer hergeht oder größere Unternehmen oder wie auch immer einfach brav wie CSRD runterradeln, ja, und in Auftrag geben und sagen, okay, was sind unsere Regularien und was gibt das Gesetz vor?
Wie können wir das eigentlich schaffen, nachhaltig zu leben oder einen wirklichen Sprung zu schaffen, einen Bewusstseinssprung zu schaffen, weil es wird ja immer wieder gesagt, die Menschen sind ja das Problem. Die Menschen treiben ja den Klimawandel voran. Die Menschen treiben vieles, globale Erderwärmung und so weiter voran. Aber zugleich sind die Menschen die quasi das versuchen müssen, in den Griff zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist, weil ab und zu ist man ja sehr urteilend und sagt, wir Menschen sind die Schuld und ich übernehme jetzt die Verantwortung für die Nachhaltigkeit und ich versuche, was zu bewegen, zu bewirken, im Startup-Umfeld beispielsweise, um das menschengemachte Problem zu lösen. Aber zugleich müssen ja die Menschen, die was ja dieses Problem gemacht haben anscheinend, also Viktor Frankl, trotzdem ja zum Leben sagen, hat er ja geschrieben, der Mensch, der in die Gaskammer geht, ist auch ein Mensch, der was die Gaskammer entworfen hat. Und das ist ja quasi immer so ein zweischneidiges Schwert, weil man urteilt über Menschen, aber ist ja sogar selbst ein Mensch. Und wie gelingt es da, diesen Bewusstseinssprung zu schaffen, alle mitzunehmen auf die Reise?
Mhm. Ja, das mit der Gaskammer auch erschaffen. Ich meine, wir sehen ja gerade, was abgeht, Ukraine, was im Nahen Osten und so weiter. Puh, da könnte man manchmal schon ein bisschen die Hoffnung verlieren. Trotzdem glaube ich aber quasi auch an die Menschen. Und man redet ja eigentlich immer von Umweltschutz, aber eigentlich geht es um Menschenschutz. Der Umwelt, der Erde, ist es eigentlich futz egal. Ja, also das, wenn da jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt da 3-4 Grad nach oben gehen, dann ist das halt für uns dann sehr, sehr unangenehm, für uns Menschen. Aber für die Erde ist das wurscht, das ist eine Periode, ja, und da kommt wieder was Neues. Also eigentlich geht's um Menschenschutz, um uns selber. Vielleicht kannst du die Frage nochmal konkretisieren, das waren jetzt mehrere Dinge da.
Also wie schafft man es, diesen Bewusstseinssprung zu schaffen, die Menschen, also alle, versuchen alle Menschen mitzunehmen auf diese Reise, weil ja ab und zu dieses Urteilende da ist, ich möchte dieses menschengeschaffene Problem lösen. Und zugleich urteilt man ja quasi schlecht über die Menschen, müsste allerdings auch diese Menschen mitnehmen und man ist ja selbst ein Mensch. Das darf man ja nicht vergessen.
Ja, also alle kann man sicher nicht mitnehmen. Nicht so, wie es jetzt ist. Also das, also by design, man sagt ja by disaster oder by design, wie kommt Veränderung? By design, indem dass wir gestalten und machen und entwickeln und vorantreiben, werden wir sicher nicht alle mitnehmen. Es gibt zu jeder Bewegung auch eine Gegenbewegung. Bei Disaster schaut es dann schon ein bisschen anders aus. Also wenn man nachher, wenn es so ungemütlich wird, dass es dann für einen Großteil der Menschheit dann sehr, sehr, ja, dass man extrem viel einschneidende Themen hat. Ich glaube, dann kann man relativ alle mitnehmen. Das könnte man vorstellen. Ich bin ein absoluter Menschenfreund. Ja? Und das ist ja auch der Grund, warum ich das auch mache und warum mich das so interessiert, das Ganze. Ich glaube, das Thema ist das, und das ist so wie eingehend, diese Dummheitsfrage. Wir haben halt ein paar wenige Menschen, die was sehr, sehr mächtig sind, die was sehr, sehr viel besitzen, die was sehr, sehr viel, die was halt herrschen und die was leider Gottes halt das mit den Menschen nicht so gut meinen, sondern eben meines Erachtens halt einfach dumm sind, ja. Soziale Krüppel. Aber die sind halt an der Macht. Und das ist, glaube ich, da könnte ich dann auch ein bisschen zum Menschenfeind werden. Und das ist die Frage, wie kann man eine Bewegung schaffen? Und ich glaube, es kann nur eine Bewegung entstehen aus diesen vielen kleinen Tropfen und vielen kleinen Organisationen und Handlungen und Unternehmungen und so weiter, entsteht eine große Bewegung. Und diese große Bewegung, glaube ich, kann das schaffen. Und diese große Bewegung kann auch wiederum nur aus einem Milieu entstehen, wo es überhaupt möglich ist, dass was entstehen kann. Und das ist einfach die westliche Welt. Ja, wir können uns nicht erwarten, dass jetzt irgendwo in Afrika oder in Teilen von Asien oder wie auch immer, also oder Indien, wo die Menschen sehr arm sind und auch über das tägliche Überleben kämpfen müssen. Und die sind ja eigentlich die was als Erste davon betroffen sind, von dem ganzen Klimathema und am wenigsten dazu beitragen. Ja, aber trotzdem, von da aus kann man es eigentlich am wenigsten erwarten. Sondern es muss eben quasi eben auch von da kommen, dem was einfach diese Ressourcen zur Verfügung haben.
Was ist die kleinste Sache, die wir ändern können, was den größten Impact hat?
Die kleinste Sache, die den größten Impact hat. Ich glaube es nicht, dass es die eine kleine Sache gibt, sondern es gibt mehrere kleine Sachen. Also wahnsinniger Impact, und wenn wir jetzt auf der ökologischen Seite bleiben, ist einfach kein Fleisch mehr zu essen. So ein wahnsinniger Impact. Oder einfach auch sich, was Verkehr anbelangt, sich da halt einfach einzuschränken oder sich umzustellen, ne? Auf sozialer Ebene, denke ich, ist einfach diese Solidarität und momentan, also Solidarität zu leben, aktiv zu leben und momentan einfach ganz arg drauf zu schauen, dass wir unsere Demokratie nicht verlieren. Das sehe ich gerade momentan ein wenig gefährdet.
Was mich interessiert bezüglich Fleisch, weil ich habe vor kurzem gerade wieder das Buch gelesen, das Robbins-Bau-Prinzip von Tony Robbins, das ist ja schon uralt, das ist ja, glaube ich, irgendwann in den 90er Jahren geschrieben worden. Da hat es ja auch schon beschrieben, dass, ich glaube, Soja 95% weniger Energie verbraucht, oder? Weil Fleisch braucht ja wahnsinnig viel Wasser, also ein Kilo Fleisch braucht ja zigtausende Liter Wasser, glaube ich, oder?
Ich glaube, dass das auch... Ein Kilo braucht es, glaube ich, nicht zigtausende, aber... Ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber extrem viel Wasser. Also im Vergleich zu Gemüse oder halt eben vegetarische Produkte ist enorm. Ja, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Es geht ja eigentlich aber trotzdem auch um viel, viel mehr. Es sind ja diese ganzen Transportwege und so weiter und so fort. Und es ist halt da, man muss halt natürlich auch schauen, wenn ich natürlich Soja konsumiere und als Sojaprodukte, muss man dann auch schauen, wo kommen die her. Ja, wenn nachher dafür in Brasilien Urwald gerodet wird, damit das Soja angebaut wird und dann mit hohem Aufwand dann irgendwelche Burger-Leiberl da produziert werden, dann geht der Schuss ja auch wieder nach hinten los. Wobei aber nie so krass ist wie in der Fleisch, im Fleischkonsum. Ich sage ja auch nicht, dass man, ich will ja keinen überhaupt nichts verbieten, ja, sondern es sind ja nur Ratschläge, es sind ja nur Tipps, das ist ja nur irgendwie eben, du stellst die Frage und wo hat man Impact und da hätte man Impact. Ich glaube, das ist einfach, wenn Fleisch doppelt so teuer werden würde, mindestens, wenn nicht dreimal so teuer, und wenn man Fleisch nur mehr aus der heimischen Produktion konsumieren würde und das vielleicht einmal die Woche, also heimisch meine jetzt wirklich Tirol, für die Bauern da, ich glaube, dass es allen helfen würde. Am wenigsten hilft es dem großen Konzern.
Bezüglich Lebensmittel, es gibt ja den Nutri-Score. Ja. Würdest du dir wünschen, dass es auch so einen Nachhaltigkeits-Score gibt, dass man einschätzen kann, ja. Wie ist denn eigentlich der Fußabdruck von dieser Tomate? Oder wie ist der Fußabdruck von dem Fleisch?
Ja.
Ist das überhaupt möglich?
Natürlich ist es möglich. Kann ja hergehen, also wenn man sich mal anschaut, Tomaten, der Großteil der Tomaten, die was wir im Supermarkt kaufen können, kommen aus Spanien, aus diesem Plastikmeer, ja, wo eben unter widrigsten Umständen geflüchtete Menschen aus Afrika, die was in irgendwelchen Plastikabfällen sich da eine Hütte bauen, da hausen für uns da die Tomaten ernten, wo es eigentlich schon lange kein Wasser mehr gibt. Das ist eine der trockensten Gegenden in ganz Europa. Diese Quellen sind mehr oder weniger versiegt. Man hat jetzt quasi eine Salzungsanlage gebaut, um das Meerwasser quasi zu nutzen. Das ist die Produkte, die haben wir zumindest den ganzen Winter da und die werden einfach da konsumiert. Und wenn ich da diesen CO2-Footprint sozusagen, das ist relativ leicht, das kann man alles nachrechnen. Das kann man sogar pauschalieren, das kann von da und dort. Wie ehrlich das dann ist, das weiß ich auch nicht. Man könnte auch quasi genauso was machen, was soziale Komponente anbelangt. Also wie fair, wie gut geht man mit den Menschen um? Hat man ja versucht jetzt gerade, oder ist ja auch auf der EU-Ebene umgesetzt worden mit diesem Lieferkettengesetz, wo man versucht, auch da ein bisschen diese Kinderarbeit und so zu verhindern, zumindest, oder plakativ zu machen. Ja, also das würde man wünschen, das wäre sicher eine gute Sache. Und ich glaube, dass wir Menschen sowas auch brauchen, dass die Sache irrsinnig gut funktionieren. Ja. Indem, dass da auch das Bewusstsein halt nachher da viel klarer wird.
Und wahrscheinlich müsste es dann auch einfach teurer sein, oder? Also je höher der Footprint ist, desto höher muss ja dann die Besteuerung und der Preis sein. Wahrscheinlich, oder?
Ja. Aber da wehrt sich natürlich die ganzen Konzerne und die Wirtschaft wehrt sich dagegen massiv. Bis zu einem gewissen Grad kann es auch nachvollziehen. Also es ist gerade eben auch diese ganzen European New Green Deal, das, was da verabschiedet worden ist, was eigentlich eine sehr tolle Sache ist. Also Europa ist da eigentlich schon federführend weltweit. Aber wird dann immer wieder aufgeweicht und immer wieder abgeschwächt, das Ganze, weil eben die ganze Lobby der Industrie und der Wirtschaft da sagen, das wollen wir nicht und gewisse Länder sowieso dagegen arbeiten. Bis zu einem gewissen Grad kann ich es einfach verstehen, weil einfach China zum Beispiel komplett, Russland einfach komplett irgendwie das negiert, denen ist das wurscht. Die USA versucht das noch ein bisschen da mitzuziehen. Und ja, was vor allem, man merkt jetzt auch, die Wirtschaft ist gerade ein bisschen so beim Straucheln, es werden Mitarbeiter in großen Zahlen entlassen, ja, weil die Autowirtschaft oder Autobranche in Deutschland strauchelt, das spüren wir das. Eher mehr im Osten von Österreich, wir hier ja auch. Und da werden wir gleich ein bisschen nervös. Und das ist schon irgendwie so ein komischer Teufelskreis und das, da wollen wir nicht so leicht rauskommen. Ne? Und ich glaube eben, dass vielleicht der Druck und der Leidensdruck noch größer werden muss, leider, ja? Damit das nachher da die großen Würfe und die große Veränderung und der Change halt noch passieren darf. Aber im Kleinen und im Detail soll es ja jetzt auch so schon passieren und passiert ja auch.
Wie blickst du in die Zukunft?
Zuversichtlich.
Wie gelingt Zuversicht? Woher nimmt man Zuversicht?
Zuversicht. Also ich habe mich mit diesem Begriff sehr auseinandergesetzt, weil da gibt es ja eine Hoffnung und Optimismus, was sehr ähnlich ist, aber doch ganz was anderes.
Ja.
Ja. Zuversicht ist eigentlich das, dass man das bewusst ist, ja, was Sache ist. Was in der Hoffnung ja nicht ist, da verlassen wir sich ja auf den lieben Gott vielleicht, ja, betet, wird schon werden. Und der Optimismus hat eine gewisse Blindheit, ja, so heißt es, wird alles gut. Wie kannst du das erklären? Weiß ich nicht, wird schon gut werden. Und der Zuversicht ist aber so, es ist einem bewusst, was los ist, aber trotzdem blickt man positiv in die Zukunft, indem, dass man daran arbeitet, aktiv wird, einen Beitrag leistet und vielleicht sogar einen Plan hat, wie man die Zukunft ins Positive wenden kann. Das verstehe ich unter dem Begriff Zuversicht.
Was war bisher dein größter Erfolg?
Oh, das auf welcher Ebene? Wirtschaftlich gesehen.
Du kannst dir die Ebene aussuchen.
Ja. Also was Unternehmen anbelangt, war mein größter Erfolg sicher die Parkettagentur. Das war eine Unternehmung, das was aus meinem Einzelunternehmen heraus entstanden ist. Wo ich 10 Jahre lang war ich als Einrichterplaner, Innenarchitekt unterwegs. Und wir waren dann, also es waren nachher 2 Partner da dabei, und wir haben waren einer der ersten Online-Shop-Betreiber für Holzböen und Naturholzböen und waren im deutschsprachigen Raum sicher einer der größten in dem Bereich und waren da sehr erfolgreich. Es hat irrsinnig Spaß gemacht. Und das war so, wenn man jetzt das haben will, also auf monetärer Ebene auch, weil von dem zähle ich eigentlich erhalten noch. Und auch was so, ja, das könnte man so sagen. Auf privater Ebene ist sicher, ich bin Papa von 3 Kinder und glücklich verheiratet. Also das würde ich auch sehr als Erfolg einbuchen. Ich wollte es jetzt eigentlich da gar nicht so groß erwähnen, aber ich muss es jetzt, wenn du mich so fragst, doch erwähnen. Ich sehe mich auch als Künstler, als Maler. Und da ist im Kleinen oft, wenn man was gelingt, also Erfolg hat für mich sehr viel mit Gelingen zu tun. Wenn man da ein Bild oder irgendwas, was ich halt umsetzen wollte, oder irgendein Thema sehr gelungen ist, dann empfinde ich das auch als Erfolg. Und natürlich auch, wenn man dann irgendwo besonderen Plätzen ausstellen darf oder so in der Richtung, ist auch Erfolg. Ja. Und vielleicht könnte es dann noch ein paar Sachen aufzählen, ich weiß gar nicht. Ja. Also, ja.
Auf welchen Erfolg arbeitest du derzeit hin? Wir Menschen sind ja getrieben, Ziele zu haben. Wir brauchen
ja was. Ja, auf welchen Erfolg? Also das ist spannend, weil das, was ich mein ganzes Leben nie wollte, ich wollte nie reich werden. Das hat mich nie interessiert. Ich wollte mir Existenz aufbauen und ich wollte Freiheit. Und auf dieser Welle schwebe ich so dahin, seit eben die letzten 30 Jahre. Und dieser existieren zu können und Freiheit zu haben, sozusagen, das klingt mir einmal mehr und einmal weniger, ja, weil ich kann es zwar als wirtschaftlich sehr erfolgreich sein, aber dann geht oft dann die sehr viel Ressourcen, was Zeit anbelangt oder kreativer Freiraum oder dass ich mir das auch gönnen kann, dass ich mal 1-2 Tage in der Woche mal und so weiter oder Zeit mit der Familie verbringen kann, das geht dann wieder weg. Und das ist so diesen Ausgleich zu schaffen, ja. Und trotzdem und andererseits, dann habe ich wieder viel Zeit um mich kreativ und auszuleben und Ideen zu spinnen in allen Ebenen, aber dann geht mir die Kohle wieder aus. Also irgendwo dieser Ausgleich, den zu schaffen, das ist auf einer persönlichen Ebene und natürlich ich möchte schon irgendwie auch diesen Impact. Also ich möchte was bewirken, ich möchte es auch spüren und ich möchte irgendwie das Gefühl haben, ich kann im Kleinen, aber doch auch was bewirken.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine spezielle Frage, wie wichtig ist die Sicherheit? Weil mir ist auch aufgefallen, ich habe immer gesagt, Freiheit ist auch ein Wert von mir,
ja,
aber auch irgendwie Sicherheit. Und dann bin ich drauf gekommen, das sind ja eigentlich widersprüchliche Werte, meiner Meinung nach. Und bin dann irgendwie zu dem Fazit gekommen, mir ist Sicherheit wichtiger wie Freiheit. Mhm. Ist Sicherheit für dich wichtig?
Ich beschäftige mich sehr viel in meiner Arbeit, weil das ist vielleicht jetzt noch gar nicht so vorgekommen, wir haben sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen, und beschäftige mich sehr viel eben mit Führungskräften, Teamentwicklungsprozesse, aber auch eben mit so Leitbild- und Weiterprozesse. Und ich glaube, das eine Wort ist zu wenig. Dieses Wort ist eine Überschrift. Aber was ist die Erzählung von Sicherheit? Was ist die Erzählung von Freiheit? Was verstehst du Freiheit? Ja, wie wirkt es bei dir nach innen und wie wirkt es nach außen oder wie willst du es sehen? Und dann wird es klarer. Grundsätzlich, ja, wenn du nur die Überschriften anschaust, dann ist es ein Widerspruch. Aber ich glaube, dass es beides oft ein bisschen braucht, und ich glaube, dass Widersprüche auch sehr wichtig sind. Die Frage ist eben diese Schnittmengen. Wo treffen sich die Ganze? Wenn die Freiheit, wir brauchen ja auch Grenzen. Und die Sicherheit grenzt das manchmal wieder ein. Und dann kann ich aber wieder sagen, ist mir zu viel Sicherheit, weil das drückt mich dann auch wieder. Ja? Und ich brauche wieder mehr Freiheit. Das ist eigentlich genau das, was ich vielleicht vorher auch gemeint habe mit dieser Welle, auf der wir sie schwimmen. Ja? Sicherheit und Freiheit. Ja? So dieses, die Waage zu halten. Aber grundsätzlich habe ich gefragt, wie wichtig ist mir Sicherheit? Ich glaube, das ist gar nicht so sehr. Nicht so sehr, wie es vielleicht jetzt sehr viele Menschen vielleicht brauchen, sagen wir mal so, es braucht so Basics, also so irgendwo so eine Grundsicherheit, auf der man surfen kann.
Weil du Organisationsentwicklung, Teamentwicklung angesprochen hast, Werte, kennst du die Metaberufung oder das Konzept der Metaberufung von Martin Strolz?
Nein.
Es besagt ja, dass er eigentlich in uns, er bezeichnet sich ja selbst als Gärtner des Lebens und kultiviert soziale Felder. Und ich habe vor kurzem wieder von ihm das Buch gelesen und bin dann auch zu dem Entschluss gekommen, eigentlich, also man macht ja viele Dinge, aber eigentlich entspringt alles aus derselben Quelle. Gerade 1000-SasserInnen, die machen ja auch wahnsinnig viel und eigentlich ist ja immer da ein Grundstein oder eine Quelle ist einfach vorhanden, von dem das alles entspringt. Hast du dir mal Gedanken gemacht, was sich eigentlich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht? Was für Quelle? Was für ein Antrieb?
Ja, über einen roten Faden habe ich sogar mal eine ganze Serie, einen ganzen Zyklus gemalt. Da ging es aber um Beziehung. Also wenn ich so die Augen zu mache und denke, was begleitet mich so durchs Leben, dann ist angefangen beim Handwerk hin bis zum Gestalten, was gestalten. Design hat eine große Rolle gespielt und auch aber eben dieses Gestalten. Ich glaube, ich bin schon ein Gestalter. Also wenn ich so meine Lieblingsrollen hernehme, dann bin ich eben der Macher, der Umsetzer, der Innovator, aber auch der Coach, der Berater und der Potenzialentfalter. Und ich glaube, so das ist vielleicht so, wenn man es so rein von meiner Persönlichkeit das so hernimmt, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der rote Faden da, was sich so durchzieht. Und was ich dann bespiele und wo ich das dann bespiele, das hat sehr viel mit Beziehungen zu tun. Das hat sehr viel eben auch mit den Menschen zu tun, die was, mit dem, was man zusammentrifft und auch quasi mit dem Zeitgeist. Ja.
Brückenbauer.
Ja, vielleicht auch Brückenbauer. Ne?
Gestalter und zugleich bringt man Menschen zusammen.
Ja.
Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich, Martin. Ja. Die erste ist vielleicht ein bisschen demaskierend. Du musst sie auch nicht beantworten. Was hast du an deinem tiefsten Tiefpunkt gelernt?
Weiterzugehen.
Hängt das wieder mit der Zuversicht zusammen?
Vielleicht. Vielleicht schon, aber das war einfach mein Impuls, einfach weiterzugehen, einfach weitermachen, weiter, nicht stehen bleiben in diesem Sumpf.
Ja. Liest du gerne?
Jein. Ich lese.
Du liest?
Ja.
Was liest du? Also das wäre jetzt so quasi die zweite Frage. Was würdest du empfehlen, was man lesen sollte?
Ach, mein Gott, das ist so schwierig. Also ich bin schon sehr in der Fachliteratur. Ich habe jetzt tatsächlich ein ganz kleines Bücherl mitgebracht, und zwar von Roger Williamson, Wer wir waren. Mir ist nicht mehr ausgegangen, weil er nachher leider Gottes gestorben ist. Ja, er hat eine Rede gehalten, und das kann ich empfehlen. Roger Williamson, Wer wir waren. Ist zufällig, dass ich es jetzt mitgenommen habe, weil eigentlich das ist Zitat, das was ich jetzt so nicht lesen kann, weil ich meine Brille vergessen habe. Aber das finde ich recht spannend, das passt da ganz gut.
Schön. Die letzte Frage, Martin, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ich habe nichts mehr.
Gut.
Manchmal ist es gut zu schweigen.
Das stimmt. Und in der Stille kommen ja die besten Ideen. Ja. Ich danke dir, Martin. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und dir weiterhin alles Gute. Danke.
Dankeschön.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.